Durchschnittlich erleben Personen mit Uterus rund 400 Mal in ihrem Leben einen Eisprung. In der Forschung ist der Prozess jedoch wenig erforscht, denn der Eierstock liegt tief im Körperinneren und ist schwer zugänglich. Einem Forschungsteam der Max-Planck-Gesellschaft ist es nun gelungen, erstmals den Prozess eines Eisprungs bei einer Maus zu filmen. Wie haben Sie das geschafft und welche Schlüsse lassen sich daraus über den menschlichen Eisprung ziehen? Das klären wir heute hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Caroline Breitschädel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Der Eisprung ist essentiell, damit Menschen oder Tiere schwanger bzw. trächtig werden. Wie genau läuft ein Eisprung ab? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hi Alina.
Hallo Caro.
Wir wollen uns heute einem Thema widmen, das viele Frauen monatlich beschäftigt, und zwar der Eisprung. Bevor wir zu den neuesten Erkenntnissen kommen, lass uns noch mal kurz einordnen, was der Eisprung eigentlich ist.
Genau, also fangen wir vielleicht nochmal bei den Grundlagen an. Der Eisprung, der findet im Eierstock statt und da drin sind die sogenannten Follikel gespeichert. Das sind wie so kleine Bläschen und die enthalten Eizellen und andere Zellen, die die Eizellen mit Nährstoffen versorgen. Und wenn wir uns jetzt den gesamten Menstruationszyklus anschauen, dann lässt sich der grob in zwei Hälften und vier Phasen einteilen. Ein neuer Zyklus, der beginnt immer mit der Menstruation, also mit der Blutung, bei der der Körper die nicht befruchtete Eizelle abstößt. Währenddessen reifen auch schon die Follikel und somit auch die neue Eizelle heran. Also der Übergang von der Menstruation zur Follikelphase ist fließend. Der gesamte Reifungsprozess der Follikel dauert bei uns Menschen rund 2 Wochen. Also das passiert alles in dieser ersten Zyklushälfte. Und dann gibt es einen Hormonpeak, ein Signal des Körpers sozusagen, das dazu führt, dass die herangereiften Follikel durch den Prozess des Eisprungs gehen können. Das ist die Ovulationsphase. Nach dem Eisprung beginnt dann die Lutealphase, in der der Körper sich auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet.
Okay, das habe ich alles schon mal irgendwo gehört und gelesen, aber jetzt sind wir zumindest alle auf dem gleichen Stand. Was uns heute besonders interessiert, das ist ja der Eisprung. Was genau passiert denn beim Eisprung?
Also erstmal ganz grob erklärt, die Eizelle wird in den Eileiter ausgestoßen. Das, was von dem Follikel dabei übrig bleibt oder davon übrig bleibt, nennt sich Gelbkörper und der produziert dann die Hormone, die eine mögliche Schwangerschaft aufrechterhalten können. Dieser ganze Prozess, der dauert circa 24 bis 36 Stunden.
Nun hat sich ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für multidisziplinäre Naturwissenschaften mit diesem Prozess genauer auseinandergesetzt. Wie lief diese Forschung denn ab?
Genau, und zwar ist das das Forschungsteam um Melina Schuh, Christopher Thomas und Tabea Linian-Marx. Und ihnen ist es gelungen, den Prozess des Eisprungs in Follikeln einer Maus in Echtzeit sichtbar zu machen.
Ich muss sagen, ich war am Anfang ziemlich überrascht, dass man das noch gar nicht so detailreich gesehen hatte. Ich habe mich natürlich gefreut, dass wir das machen konnten. Und dieser Prozess, man muss sich vorstellen, der ist ganz gut versteckt im Körper eines Menschen oder eines Tieres. Und um den auf die Art sichtbar zu machen mit sehr viel Detail, wie wir es gemacht haben, mussten wir so ein paar Schritte durchlaufen.
Das sagt Tabea Marx, die gerade ihre Doktorarbeit in der Arbeitsgruppe Meiose am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen bei Professor Melina Schuh schreibt. Sie hat die Methode entwickelt, die es ermöglicht hat, den Prozess live mitzuverfolgen. Und damit das gelingen konnte, musste der Prozess natürlich erst einmal aus der Maus rausgebracht werden. Dann sind hochauflösende Mikroskope zum Einsatz gekommen, die mit Lasern funktionieren und wo versucht wurde, bestimmte Strukturen in den Zellen zu markieren und sichtbar zu machen. Und zu guter Letzt musste dieser Prozess natürlich noch auf das Mikroskop gebracht werden.
Man muss sich vorstellen, wenn man eine biologische Struktur, in unserem Fall war das eben ein Follikel, eine biologische Einheit, die auch außerhalb von der Maus diesen Prozess durchläuft. Wenn man diesen Follikel aus der Maus herausnimmt, dann muss man sehr vieles dafür tun, damit der nicht einfach abstirbt. Auf dem Mikroskop muss man irgendwie genug Feuchtigkeit, das CO2 muss stimmen und man darf auch nicht mit seinen Lasern die Zellen einfach zu sehr nerven. Das waren also mehrere Hürden, die wir hatten.
Jetzt hast du gesagt, der erste Schritt war, das Ganze aus der Maus rauszuholen. Und ich frage mich, wieso hat man das denn überhaupt mit Mäusefollikeln probiert und dann auch noch außerhalb des Mauskörpers untersucht?
Die Maus, die wird ja in der Forschung oft verwendet, weil sie uns Menschen genetisch eben recht ähnlich ist. Und die Follikel, die wurden herausgeholt, um sie besser untersuchen zu können. Das wird bei anderen Organen auch gemacht. Also man kreiert da zum Beispiel, oder man kreiert da ein Organoid, eine organähnliche Mikrostruktur, also quasi eine Mini-Leber oder ein Mini-Gehirn zum Beispiel. Und das Ganze lässt zu, dass es eben nah genug dran ist an dem, was im Körper stattfindet, aber eben auch, dass diese Prozesse manipuliert und kontrolliert werden können, was eben weniger möglich ist, wenn sie innerhalb eines Körpers stattfinden. Ja, und deswegen wurde das Ganze, ja, wie wir es gesagt haben, aus der Maus rausgeholt und dabei wurden Follikel aus der Maus präpariert und dann in einem Inkubator kultiviert. Und um den Eisprung letztendlich zu sehen, muss man diesen kultivierten Follikeln dieses Signal geben, das den Eisprung stimuliert.
Mhm. Und wie funktioniert das?
Dafür wurde ein Hormon, das luteinisierende Hormon, zu den Follikeln hinzugegeben. Luteinisierend bezieht sich dabei auf ein Hormon, das die Bildung des Gelbkörpers in den Eierstöcken auslöst, also die Luteinisierung. Und die Follikel, die reagieren dann auf dieses Hormon und den Prozess, so wie es normalerweise innerhalb des Körpers passieren würde. Und all das hinzubekommen, ist auch gar nicht so leicht gewesen. Also das Team hat ein Jahr dafür gebraucht, weil das ganz viel Optimierungsarbeit war oder da ganz viel Optimierungsarbeit drin steckt. Also es geht um Einstellung der Laser, der Mikroskope und sowas und auch um das Heranzüchten der Zellen.
Ja, okay, das klingt sehr komplex. Welche neuen Erkenntnisse über den Prozess hat diese Forschung denn dann mit sich gebracht?
Die ForscherInnen haben herausgefunden, dass man den Eisprung in drei Phasen unterteilen kann. Also, dass die Follikel alle sehr synchron diese drei Phasen durchlaufen, die beobachtet wurden, erzählt Tabea Marx.
Und diese drei Phasen sind zum einen, dass die Follikel so etwa in den ersten 8 Stunden von dem Prozess an Volumen zunehmen und größer werden. Und dann nach etwa 8 Stunden fängt die nächste Phase an, in der die Follikel kontrahieren. Und als letztes wird eben die Eizelle nach außen ausgestoßen. Also Expansion, Contraction und Rupture haben wir das genannt. Expansion, Kontraktion und der Follikel platzt dann irgendwann auf.
Als nächstes wollte das Team herausfinden, wie diese Phasen gesteuert werden, also welche Mechanismen dahinter stehen. Und besonders wichtig sind dabei Muskelbewegungen. Wenn wir die zweite Phase genauer betrachten, die Kontraktionsphase, dann haben die Forschenden überlegt, ob ein erhöhter Druck im Follikel der Grund ist, warum es am Ende platzt.
Es gab vorher so Theorien darüber, dass vielleicht Muskelzellen eine Rolle dafür spielen, aber man konnte das eben nie so gut untersuchen, weil es alles im Körper ist und man immer nur so einen Einblick in einen der Aspekte hatte. Und im Verlauf, als wir diese Kontraktion angeschaut haben, haben wir eben festgestellt, dass es außerhalb der Follikel so muskelähnliche Zellen gibt, die kontrahieren können. Und mit verschiedenen Methoden dann eben gezeigt, dass da eine Kontraktion stattzufinden scheint, die eben zu dieser riesigen Bewegung in den Follikeln beiträgt und am Ende auch wichtig dafür ist, dass die Eizelle rauskommen kann. Also man kann sich das wie so ein Netz um den Follikel herum vorstellen, dass das dann so zusammenzieht.
Jetzt beziehen sich all diese Erkenntnisse auf den Prozess bei Mäusen. Ich habe am Anfang erzählt, dass die Eierstöcke bei Menschen aufgrund ihrer Lage im Körper nur schwer zu erforschen sind. Warum ist es denn außerdem noch schwierig, diese Forschung bei uns Menschen durchzuführen?
Da gibt es verschiedene Gründe. So sind unsere Follikel zum Beispiel viel größer. Die von der Maus haben einen Durchmesser von 0,5 mm. Unsere können allerdings bis zu 2 cm groß werden. Die Methodik, mit der man aber in die Mausfollikel schauen kann, würde bei menschlichen Follikeln nicht funktionieren, denn der Laser würde da nicht durch die äußerste Schicht kommen. Außerdem können die Zellen nicht so leicht markiert werden, um deren Bewegung zu sehen und auch nicht so leicht aus dem Körper geholt werden, um sie und somit den Prozess des Eisprungs nachzubilden.
Es wird also noch eine Weile dauern, bis so etwas bei menschlichen Zellen sichtbar gemacht werden kann, höre ich das richtig raus?
Also Tabea Marx zufolge ja, definitiv. Da braucht es vor allem noch etwas Innovation. Es wird bisher vor allem an menschlichen Eizellen geforscht, aber eben nicht an Follikeln.
Und wie können die Erkenntnisse trotzdem für die Forschung am Menschen, zum Beispiel die Fruchtbarkeitsforschung, weiterhelfen?
Die Wissenschaftlerin war da etwas vorsichtig und würde ihre Ergebnisse nicht gleich als revolutionierend bezeichnen, da die Forschungsfrage ja erst einmal sehr grundlegend war, also wirklich ja, wie genau funktioniert der Prozess. Dennoch ist sie davon überzeugt, dass ihre Forschung viele Türen öffnet und sich daraus neue Fragen ergeben.
die Bedeutung steckt, denke ich, wie bei vielen biologischen oder auch anderen wissenschaftlichen Fragen darin, dass wenn man einen Prozess besser versteht, dass man dann auch besser verstehen kann, warum er nicht funktioniert bei manchen Menschen. Ja, also es gibt eben Menschen, bei denen der Eisprung nicht funktioniert und man weiß nicht immer, warum. Ich denke auch, dass unsere Methode, die eben jetzt diesen tiefen Einblick in den Prozess ermöglicht, dass die dazu beitragen kann, dass man noch gezielter Fragen stellt, warum gibt es Menschen, bei denen der Eisprung nicht funktioniert, was läuft da anders? Und auch, warum mit dem Alter der Eisprung teilweise nicht mehr so gut funktioniert.
Sind das auch die Fragen, denen sich das Forschungsteam als nächstes widmen wird?
Nicht direkt. Das Team hat im Laufe des Projektes einen großen Datensatz generiert, der sehr viele Informationen über alle Zellen enthält, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und den wollen sie sich nochmal genauer anschauen, um wirklich noch besser zu verstehen, wie die einzelnen verschiedenen Zellarten reguliert werden und was an den Signalwegen stattfindet.
Woher die Zellen wissen, dass sie zu diesem oder jenem Zeitpunkt in diesem Prozess eben zum Beispiel kontrahieren sollen oder dieses oder jenes sezernieren in den Extrazellulärraum. Oder es sind so sehr, sehr viele Fragen. Das ist ein großer Datensatz, an dem wir zum Beispiel gerade arbeiten. Und mich interessiert auch so ein bisschen Methodenentwicklung hin, dass wir noch detailliertere molekulare Fragen stellen können.
Was löst den Eisprung im Körper aus und wie läuft er ab? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit Tabea Marx gesprochen. Marx ist Doktorandin in der Arbeitsgruppe Meiose am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften bei Professor Melina Schuh und hat eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, den Prozess des Eisprungs genau zu dokumentieren. Ich danke dir fürs Gespräch, Alina.
Gerne.
Und damit verabschieden wir uns für diese Folge, die in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft entstanden ist. Wenn ihr noch tiefere Einblicke in die Arbeit des Forschungsteams um Tabea Marx bekommen wollt, dann empfehlen wir euch den Online-Artikel der Max-Planck-Gesellschaft, in dem auch ein Video vom Eisprung eines Eierstockfollikels eingebettet ist. Den Artikel verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und wenn euch Themen rund um Forschung und Wissenschaft interessieren, dann abonniert doch das Forschungsquartett auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und empfehlt uns außerdem gerne weiter. Die Redaktion für diese Folge hatten Alina Metz und ich, Caroline Breitschädel. Und damit sage ich Tschüss und bis nächsten Donnerstag, wenn ihr mögt.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.